Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2
10 Uhr und 2 Minuten, DRS 2 à la carte mit Katharina Kilchenmann. Der wahrlich goldene Oktober geht zu Ende und hier im Studio nimmt nun unser Monatsgast Kultur Platz. Es ist Clara Obermüller. Sie erzählt in der nächsten halben Stunde, was ihr der Oktober kulturell gebracht hat. Die renommierte Journalistin und Kulturkritikerin Clara Obermüller hat in den letzten Jahrzehnten bei verschiedenen Schweizer Medien gearbeitet, von der NZZ über die Weltwoche bis hin zu der Fernsehsendung Sternstundenphilosophie, und sie arbeitet seit ihrer offiziellen Pensionierung vor 9 Jahren als freischaffende Journalistin, Publizistin und Moderatorin. Gastgeberin ist Dagmar Walser.
Clara Obermüller, herzlich willkommen und besten Dank schon im Voraus, dass Sie uns an Ihrem kulturellen Erlebnis im Oktober teilnehmen lassen. Wir fangen gleich an. Sie haben ja gesagt, dass der Monat für Sie schon mit einem Highlight angefangen hat, und zwar im Opernhaus Zürich.
Genau, das war am 4. Oktober, war ich in der Nase von Schostakowitsch. Ich bin keine regelmäßige Operngängerin, muss ich sagen. Und ich liebe aber Schostakowitsch und ich liebe noch mehr Gogol. Und diese Verbindung, und ich bin eine langjährige Bewundererin auch von Peter Stein.
Der hat die Regie gemacht.
Also es kamen da 3 Sachen zusammen, die mich wirklich so gereizt haben, dass ich mir sagte, das muss ich sehen. Die Kritiken waren ja auch sehr gut. Und ich muss sagen, es war einfach umwerfend.
Ein Gesamtkunstwerk?
Ein Gesamtkunstwerk. Die Musik ist hinreißend, sie ist frech, sie ist innovativ, sie ist kreativ, sie nimmt einen mit. Und man hat auch gespürt, wie die Musiker, ich habe es gesehen, es saß sehr weit vorne, wie die Freude hatten am Spielen, die waren gut gelaunt, das hat sich auf einen übertragen. Dann hat der Bühnenbildner und die Kostümbildnerin, die haben Großartiges geleistet. Und zwar, man muss ja bedenken, die Oper spielt ja gewissermaßen auf 2 Ebenen. Da ist einerseits die Gogol-Ebene, das ist frühes 19. Jahrhundert, Biedermeier, und dann ist die Schostakowitsch-Ebene, Ende der 20er Jahre. Und wie da die Bühne spielt mit diesen verschiedenen, mit diesen konstruktivistischen Elementen der Schostakowitsch-Zeit und den Elementen der Biedermeier-Zeit von Gogol, und was auch Schostakowitsch selbst aus Gogol macht und aus dieser hirnverbrannten, tragischen, komischen, absurden Geschichte dieses Mannes, der eines Morgens aufwacht und keine Nase mehr im Gesicht hat, und was er über Individualität aussagt, über die russische Gesellschaft. Und das ist eine so breite, tiefe, vielschichtige Geschichte, und die hat der junge Schostakowitsch, er war 22 Jahre alt, als er diese Oper geschrieben hat, was er daraus gemacht hat, auch musikalisch. Wie gesagt, musikalisch bin ich absolut Laie, aber trotzdem kann ich hören und kann unterscheiden, wenn etwas konventionell ist oder eben innovativ und kreativ, und das war eindeutig auf dieser Seite.
Und innovativ wirklich für heutige Ohren?
Also natürlich, nein, wahrscheinlich für heute moderne Musiker würden das wahrscheinlich anders sehen. Das ist noch eine sehr hörbare Musik. Die hat natürlich, sie weist in die Zukunft, aber sie ist eben um 1929 herum entstanden, sicher stark beeinflusst von Stravinsky und ähnlichen Strebungen, also Jazz-Elemente drin. Schostakowitsch war ja einer, der alles konnte. Also der hat große Symphonien geschrieben und gleichzeitig, also seine Schwierigkeiten mit Stalin und seiner Kulturpolitik hatte die Jazz-Suite geschrieben, hat Filmmusik geschrieben, und das ist alles schon irgendwo wie im Keim da in diesem Frühwerk. Und es reißt einem fast von den Sitzen.
Ja, Sie wirken auch sehr begeistert, wenn Sie sich jetzt daran erinnern. Gibt es denn ein Bild, an das Sie sich besonders, Sie haben gesagt, es ist auch sehr beeindruckend, wie es auf die Bühne gebracht wird?
Also ich muss noch dazu sagen, ich habe ein ganz, ganz großes Flair für die Kunst jener Zeit. Also es gibt für mich nichts Aufregenderes als Lissitzky, Malevich und diese konstruktivistisch-suprematistische Kunst der 20er Jahre in Russland, diese Avantgarde in Russland. Und das ist eine Kunst, die mich dermaßen elektrisiert, dass ich mir auch zweimal in meinem Leben eine Zeichnung von Malevich geleistet habe und sie hüte wie mein Augapfel. Und mit diesen Elementen spielt die Inszenierung, indem es so Leuchtstäbe hat, die so eben so ähnlich sind wie bei Lisicki oder Malevich, diese geometrischen Formen. Dann spielt sie auch mit der Schrift, was auch sehr typisch ist für jene Zeit, also mit der kyrillischen Schrift. Und das gibt einfach wunderschöne Bilder. Dann macht er so Kästchen in der Bühne, dann sieht es aus, wie als würden die Leute so in einem Kabinett drin sitzen, teilweise simultan, teilweise einzeln. Und es fängt natürlich einfach schon umwerfend an mit einem Streit zwischen dem Bäcker und seiner Frau, und die keifen da singend im Duett. Und übrigens auch ganz großartige Sängerinnen und Sänger, das muss man auch sagen, die diese schwierige Musik wirklich beherrschen.
Sie haben es schon erwähnt, Regie bei diesem Gesamtkunstwerk hat Peter Stein geführt, zum ersten Mal am Opernhaus Zürich. Sein Name führt uns ja auch in die Schweizer Theatergeschichte hinein. Er war am Zürcher Schauspielhaus Ende der 60er Jahre in dieser berühmten kurzen Ära Löffler einer der Hauptprotagonisten, ein junger Regisseur, der mit seinem Team, seiner Truppe das Theater neu erfinden wollte, es vielleicht auch erfunden hat. Das Ganze dauerte damals wenige Monate. Nach einem Spielzeit war der Spuk vorbei und Peter Stein zog mit seiner Truppe nach Berlin, wo sie dann die legendäre Berliner Schaubühne gründete. Denn für mich ist das Theatergeschichte, Sie müssen diese Zeit erlebt haben. Wie haben Sie das damals mitgekriegt?
Ja, für mich ist das eindeutig Lebensgeschichte. Ich muss sagen, ich war immer schon theaterbesessen. Ich bin also seit den ersten Gimmi-Jahren so viel ins Theater gegangen, also ins Schauspielhaus, wie ich nur konnte. Und diese Leidenschaft ist mir auch geblieben. Und an diese kurze Zeit mit eben Ära Löffler und der Truppe von Peter Stein ist mir in lebendigster Erinnerung. Vieles, andere Inszenierungen sind längst verblasst und habe ich längst vergessen. Aber diese, also der Tasso, Early Morning, dann irgend noch eine griechische Tragödie, wo ich gerade den Namen jetzt vergessen habe, die sehe ich vor mir. Und dann auch später ist ja dann witzigerweise, nachdem die Leute vertrieben worden waren, als Gastspiele, hochbezahlte, teure Gastspiele wieder zurückgekommen. Stichwort Peer Gynt mit Bruno Ganz. Auch daran habe ich, also da sehe ich noch einzelne Bilder. Und insofern ist Peter Stein in meiner Theater Vita eine feste Größe.
Also wirklich ästhetisch eine Revolution, weil wenn ich von Theatergeschichte rede, da sieht man ja auch, es ging wirklich, glaube ich, auch um einen Mentalitätscrash und um einen Generationencrash, aber auch um einen ästhetischen.
Heute sagt man, Peter Stein ja nachher sei reaktionär und stehen geblieben und so. Ich habe auch Sachen gesehen, ich habe zum Beispiel den zerbrochenen Krug gesehen, als sie in Zürich zu Gast waren. Das war mir jetzt auch eine Spur zu realistisch. Hingegen bei Schostakowitsch findet er die Mitte zwischen Stilisierung und Realismus. Der Realismus ist mehr in den Kostümen und die Stilisierung dann mehr im Bühnenbild. Und eine Oper ist auch etwas anderes als ein Schauspiel. Aber er gehört für mich eindeutig eben nicht zu diesen Regisseuren, die Stücke erstmal zertrümmern und dann etwas Neues machen, was dann mehr von ihnen hat als vom Autor selbst. Was ich schätze an Peter Stein ist, dass er dem Text vertraut, dass er wirklich eine Ahnung von Literatur hat, das kann man nicht von allen Regisseuren sagen, übrigens auch von Musik, natürlich von russischer Kultur, also da kommt vieles zusammen. Und das ist eigentlich etwas, was ich vom Theater nach wie vor erwarte, das ist das Vertrauen in den Text. Der Autor hat sich schon was gedacht, dass er es geschrieben hat, und ich mag nicht, wenn man ein Stück nach Heinrich von Kleist oder nach Goethe oder nach Shakespeare macht und sich selber dabei eigentlich auf die Bühne bringt und nicht das Stück und nicht den Autor. Das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber das erlaube ich mir jetzt in meinem Alter.
Interessant dabei ist ja, dass dieser Begriff des Regietheaters, der oft gegen die Texttreue oder eben das Textwahrnehmen, Ernstnehmen, was Sie beschrieben haben, dass der eigentlich für die Generation von Peter Stein damals gegründet
wurde. Ja, ich glaube, das ist ein Missverständnis, weil das hatte eigentlich, sicher die Aufführungen waren eigenwillig, aber da waren, glaube ich, in dieser Ära Löffler so viele Missverständnisse auf beiden Seiten und das Zürcher Publikum vielleicht einfach noch nicht gewöhnt. Und ich weiß ja auch nicht, wie die Aufführungen heute auf einen wirken würden. Das ist das Seltsame beim Theater. Ich habe natürlich auch vor Peter Stein, wie gesagt, bin ich regelmäßig ins Theater gegangen. Ich habe nachhaltige, tiefgreifende Eindrücke, die ich immer noch mit mir herumtrage. Wie es aber wäre, wenn ich mich jetzt zurückbeamen könnte und noch einmal die genau gleiche Inszenierung mit den gleichen Schauspielern und alles sehen könnte als ich heute, dann wären vielleicht gewisse Sachen platt oder banal oder komisch und ich könnte meine Begeisterung von damals nicht mehr verstehen. Das war ja bei der Lektüre von Büchern ähnlich, beim Wiederlesen. Das gehört dazu, das ist Lebensgeschichte, man verändert sich und die Erinnerungen sind auch nicht sehr zuverlässig oft.
Das ist die Prägung, die eben auch im ästhetischen Sinn Leben mit sich bringt. Sie haben ja nun mit dem alten Peter Stein auch ein Interview gemacht, vor der Vorstellung, was im Du abgedrückt war. Eine Frage, vielleicht, die es auch allgemeiner betrifft, verändert das Ihren Kunstgenuss, wenn Sie einen Künstler vorher treffen oder eben eine Arbeit sehr, sehr gut kennen, wie jetzt im Fall von Peter Stein?
Also wenn ich jetzt professionell mit der Oper zu tun gehabt hätte, also ich muss jetzt das Beispiel Literatur herbeiziehen, also wenn ich ein Buch besprechen muss oder will von einem Autor, mache es jetzt etwas extrem, mit dem ich befreundet bin, das sollte man besser bleiben lassen. Weil da kommt man in einen solchen Loyalitätskonflikt. Will man ihn als Freund behalten, muss man ihn loben. Findet man das Buch oder die Inszenierung oder das Bild oder was immer nicht gut und sagt's ehrlich, dann hat die Freundschaft wahrscheinlich nachher einen Knacks. Und loben um der Freundschaft willen, das ist nicht ehrlich. Da sollte man besser die Hände davon lassen. Und ich habe auch im Laufe meines Lebens die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht immer hilfreich ist, zum Beispiel vor einer Buchbesprechung mit dem Autor zu sprechen, gerade wenn es zum Beispiel ein Erstling ist und man noch wenig weiß über die Hintergründe. Es kann einen im Positiven wie im Negativen beeinflussen, denn es ist ja so, hinter einem faszinierenden Buch kann ein total unsympathischer Autor stehen und umgekehrt. Und also wenn Sie mich schon auf dieses Interview mit Peter Stein ansprechen, das gehört jetzt nicht zu meinen angenehmen beruflichen Erinnerungen. Er ist ein Ekel mit Journalisten. Aber er ist ein hochintelligenter Mensch und seine Antworten hatten es in sich. Aber wie er Journalisten behandelt, das möchte ich eigentlich nicht mein Leben lang erlebt haben. Also auch da, ich kann seine Inszenierung großartig finden, ohne dass er mir sympathisch sein muss. Und deswegen, ich gehe auch nicht so wahnsinnig gerne an Lesungen. Ich muss gar nicht immer den Autor oder die Autorin kennen, wenn ich ein Buch mag.
Also wirklich das Kunstwerk und der Autor,
es sind
der Künstler, zwei verschiedene
sehr
Sachen.
Sehr verschiedene Sachen.
Ja. Lassen Sie uns weitergehen in Ihrer Oktoberagenda. Wir gehen ins Museum Riedberg, in die Mystik-Ausstellung. Warum haben Sie diese Ausstellung gewählt? In der ganzen Flut von Ausstellungen also, und Kultur.
Aus verschiedenen Gründen. Erstens liebe ich das Riedberg-Museum einfach als Ort. Ich wohne in der Nähe und es ist ein wunderbarer Ort mit dem Park und der Neubau, finde ich, etwas vom gelungensten, was es an Museumsbauten gibt. Die Ausstellungen sind in aller Regel interessant, auch wenn sie von Gebieten handeln, die mir unbekannt sind, dann entdecke ich Neues. Ästhetisch ist es meistens hochbefriedigend. An der Mystik hat mich besonders interessiert die Frage, wie soll das überhaupt gehen? Also wie kann man eine Ausstellung machen über ein Phänomen, das eigentlich davon lebt, dass es individuelle, spirituelle oder religiöse Erfahrung enthält, dass es eigentlich in seinem Kern von der Suche nach dem All-Einen, dem absoluten Gott, wie immer man es nennen will, sprich vom Unsagbaren, Unbeschreibbaren, Unsichtbaren, Nicht-Begreifbaren handelt. Wie kann man das ausstellen?
Und geht es?
Eigentlich geht es nicht. Eigentlich ist es eine Contradictio in adjecto. Es geht aber doch, ich finde die Ausstellung sehr sehenswert und auch ein Hochgenuss, wunderschöne Exponate, sehr interessante Texte. Dadurch, dass es alle großen Weltreligionen einbezogen sind, auch Begegnungen mit sehr unbekannten Bereichen, Mystik hat immer auch sehr viel mit Kunst zu tun. Es gibt herrliche Gedichte, wunderschöne Andachtsbilder, Gegenstände, eben Andachtsgegenstände und so weiter. Also auch dafür ist gesorgt. Aber eigentlich scheitert die Ausstellung am gleichen, an dem auch die Mystiker scheitern. Denn das Reden von Gott, die Suche nach Gott, herauszufinden, wer ist Gott, was ist der Urgrund unseres Seins, das gelingt ja nie. Das ist immer nur eine Annäherung. Und die Mystiker, Mystikerinnen, sind ja sehr viele Frauen immer dabei gewesen, wussten das früher und besser als andere. Also im Gegensatz zu den Theologen, die immer dachten, wir können es in Dogmen fassen, wir können das definieren, wir wissen, wer Gott ist und wie Gott ist und was er will und was er denkt. Sind die Mystikerinnen und Mystiker ja eigentlich immer den umgekehrten Weg gegangen. Sie haben eigentlich immer schon gewusst, was Gott nicht ist und was man sich über ihn nicht sagen lässt und dass er sich nicht darstellen lässt. Und haben dann doch immer, weil das ein menschliches Bedürfnis ist, nach Bildern und Worten gesucht, um eben doch vielleicht etwas sagen zu können. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die Ausstellung. Das ist den Ausstellungsmachern auch bewusst.
Sie thematisieren es ja auch
am Eingang ein bisschen vergeckt. Darüber könnte man streiten. Aber sie thematisieren es und machen es dann trotzdem. Und es ist genauso eine Annäherung an das Thema, wie eben die Mystik auch eine Annäherung an ihr eigenes Ziel ist. Und sehr spannend fand ich die Parallelen in den verschiedenen Weltreligionen. Ich bilde mir ein, dass ich ein bisschen eine Ahnung...
Sie müssen vielleicht kurz sagen, der Zugang ist, dass 40 Mystiker und Mystikerinnen exemplarisch quasi vorgestellt werden mit ihren Werken und das eben in allen großen Weltreligionen.
Und wie gesagt, ich bilde mir ein bisschen etwas über das Christentum zu wissen, über das Judentum und über den Islam. Bei Buddhismus, Taoismus und so weiter, da muss ich passen. Aber man kommt dann doch Ähnlichkeiten auf die Spur und spürt etwas von der Verwandtschaft halt dieses menschlichen Urbedürfnisses, eben diese Suche nach dem, das heißt ja die Sehnsucht nach dem Absoluten, und die ist in allen Religionen da, sonst gäbe es diese Religionen wahrscheinlich nicht. Und in allen Religionen, das ist vielleicht auch noch hervorzuheben, gibt es eben diese Strömung dieses letzten Ehrfurcht vor dem, was sich nicht sagen lässt. Und neben der offiziellen Theologie quasi oder Institution, Kirche oder wie immer man das nennen will. Und bezeichnenderweise waren ja die Mystiker und Mystikerinnen der Institution immer suspekt. Weil die ließen sich nicht richtig fassen, die ließen sich nicht einordnen, die konnte man nicht kontrollieren, die hatten ihre Ekstasen und ihre Visionen und das war immer so ein bisschen unheimlich und es hat etwas Subversives in allen Religionen und das bringt die Ausstellung sehr schön zum Ausdruck. Oder auch vor allem hat die literarische Seite natürlich auch interessiert, diese Texte, diese Gedichte, die so fluktuieren, sie handeln von Liebe und man weiß nicht recht, ist das jetzt die Liebe zu Gott oder ist es eben doch vielleicht die Liebe zum Gefährten oder zur Gefährtin, das ist immer nicht eindeutig und das ist schon sehr faszinierend.
Da gibt's eigentlich fast so eine Analogie zwischen dieser Sehnsucht nach mystischen, spirituellen Erlebnissen und dem Schaffen von Kunst.
Ja, es gibt sowohl im Christentum, also da kenne ich es vor allem, gibt es ja den Begriff des Andachtsbildes oder es gibt die illuminierten Bücher mit wunderschönen Initialen und so weiter. Und diese Andachtsbilder dienten ja, also im Fall von Bruder Klaus zum Beispiel, um ein Schweizer Beispiel zu nennen, oder gibt sehr viele Frauen eben auch, in den Frauenklöstern hergestellte Bilder, die dazu dienten, sich zu versenken in den spirituellen, religiösen Raum und dann eben über die Betrachtung und nicht über das Wort, nicht über den Begriff, nicht über das Dogma etwas zu erahnen oder sich in einen Zustand zu versetzen, der Vereinigung oder des All-Einen oder der Unio Mystica, wie das genannt wurde. Und das geht wahrscheinlich über die Wortlosigkeit, über die Andacht, über die Betrachtung besser als über den Begriff. Und für mich das absolute Highlight dieser Ausstellung ist ganz am Schluss gekommen in einen Bereich, wo, der mir, wie gesagt, fremd ist, nämlich China, der Taoismus. Da gibt es eine kleine Vitrine mit 7 Schalen. Kleinen, ich nehme an Keramik oder Porzellan, so leicht grünlich mit so etwas dunkelroten Schlieren darin. Und die sind zum Anbeten schön. Davor steht man einfach und sagt nichts mehr. Und es hat nichts, keinen religiösen Inhalt. Es sind nur Schalen.
Und weshalb sind sie ausgestellt?
Gerade deswegen, nehme ich an.
Um sie anzuschauen.
Ja, um sie anzuschauen. Und das führt mich jetzt, vielleicht eine etwas verquere Assoziation, aber ich habe vorhin von der russischen Kunst gesprochen, von dieser Zeit in den 20er Jahren, also eben Konstruktivismus, Suprematismus, wenn ich an Malevichs Schwarzes Quadrat denke, das ich einmal in einer Ausstellung noch zu Sowjetzeiten gesehen habe in Moskau oder Ende, also Gorbatschow-Zeit. Vor diesem schwarzen Quadrat habe ich gestanden, wie andere wahrscheinlich vor einer Ikone. Und da hat auch so etwas wie eine Versenkung über die Kunst stattgefunden und nicht jetzt über explizit religiöse Inhalte.
Würden Sie denn allgemein sagen, dass das Erleben von Kunst oder die Begeisterung oder die Begeisterung an Kunst, Kunsterlebnissen auch etwas damit zu tun hat, dass man es eben nicht wirklich zu fassen kriegt?
Ich denke schon, und es ist immer
auch... Sie haben es 40 Jahre lang probiert.
Ja, natürlich kriegt man es nie zu fassen. Es ist auch immer eine Annäherung. Und es ist aber auch immer ein Bereich, der über einen hinausgeht. Also ich will jetzt nicht den großen Begriff der Transzendenz bemühen, aber ein Kunstwerk deutet mir ein Stück weit meine Welt und führt mich über meine kleine Enge hinaus und öffnet mir Blicke, die mir eben meinen Alltag nicht öffnet. Insofern, das passiert selten und es passiert eben nur bei guter Kunst. Und da müsste man jetzt anfangen zu diskutieren, was das heißt, aber das möchte ich jetzt nicht, das ist zu kompliziert.
Frag da nochmal nach, hat sich die Rolle von Kunst, von Kultur in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben verändert? Über die vielen Jahre, in denen Sie sich damit beschäftigen, regelmäßig?
Sie hat sich insofern verändert, als es Strömungen gab und die Kunst sich ja immer verändert. Also am besten kann man es vielleicht in der bildenden Kunst, könnte man es darstellen. Ich habe noch, als ich mich anfing, sagen wir, mit zeitgenössischer Kunst zu beschäftigen, war gerade so, dass der Taschismus und das informell Mode, und es hat nur noch so gespritzt und Gegenständliches hat man total verachtet, also die reine Abstraktion war en vogue, und dann kam plötzlich die Pop-Art und das war ein totaler Bruch und etwas ganz Neues und man musste sich völlig umstellen und ganz neue Sehgewohnheiten entwickeln. In der Musik ist es ähnlich, man muss hören lernen. Kann man nicht einfach so. Mozart kennen wir, sind uns gewöhnt, und Bach und so weiter, aber schon bei eben Stravinsky und Schostakowitsch und vielleicht schon vorher bei Wagner und Mahler fing es an. Die fielen ja auch am Anfang durch, kamen bei den Leuten nicht an, weil man es eben noch nicht gewohnt war. Also es gibt Hörgewohnheiten, Sehgewohnheiten. Insofern war das, oder auch in der Literatur gibt es Strömungen, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie in den anderen Bereichen. Und es war immer wieder ein neues Ansetzen, ein neues Verstehen. Lernen und schauen und hören und lesen lernen. Auch lesen muss man lernen. Also ich meine jetzt nicht nur so wie in der Schule, sondern auch im literarischen Sinne. Und so, wenn ist das Ganze immer in Bewegung. Ich selber auch, ich habe mich auch entwickelt. Meine Vorlieben und so haben sich vielleicht auch verändert. Ich habe auch in manchen Dingen vielleicht den Anschluss verpasst. Man muss sich permanent mit Kunst, sei es jetzt Literatur, Musik oder bildende Kunst, befassen, um eben immer wieder zu sehen, was kommt jetzt und wie gehen sie jetzt mit der Welt und sich selber um. Und wenn man da nur eine kurze Zeit sich irgendwie ausklingt, dann hat man schon den Anschluss verpasst. Und ich maße mir jetzt nicht an, da die allerneuesten Sachen immer noch zu kennen, weil ich ja auch nicht mehr so muss. Ich bin ja offiziell im Ruhestand und bin nicht mehr verpflichtet, mich jetzt an allen, an dem hintersten und letzten Erscheinungen teilzunehmen und mich kritisch zu äußern. Ich kann mir sehr auswählen und tue das auch. Es hat aber einen Preis, dass es halt dann vielleicht auch gewisse Dinge gibt, wo ich jetzt sage, komme ich jetzt nicht mehr mit und das geht mir jetzt irgendwie an mir vorbei.
Ich würde sehr gern noch über einen Film mit Ihnen reden, von dem Sie mir erzählt haben, den ich mir dann auch angeguckt habe und den ich wirklich auch unglaublich interessant finde. Er heißt A Separation und ist vom iranischen Regisseur Asghar Farhadi, ich glaube, man spricht das so an, aus. Was hat Sie da reingezogen? Es ist ja so, das ist ein hoch ausgezeichneter Film, hat einen Goldenen Bär als bester Film an der Biennale dieses Jahr gewonnen und auch noch zwei silberne Bären für das beste weibliche und das beste männliche Ensemble. Sind das Preise, die Sie beeindrucken, die Sie beeinflussen im Entscheiden, gucke ich mir den Film an oder den?
Also ich würde sagen, gut, das sagt schon einiges aus, muss aber nicht. Also ich würde sagen, das ist nicht der Hauptgrund, dass ich mir diesen Film angeschaut habe. Es gibt andere Gründe. Also ich habe Kritiken gelesen, die sehr verlockend klangen. Aber ich bin auch grundsätzlich sehr am Iran interessiert und an allem, was aus dem Iran kommt, weil ich das Land auch mal bereist habe. Und es ist ein hochinteressantes, unheimlich spannendes, schwieriges, komplexes Land finde. Und was an kulturellen Äußerungen aus diesem Land kommt, vor allem auch an Filmen, das ist vielleicht das, was man ja noch am ehesten sehen kann. Und auch was zugänglich ist durch die Untertitelung. Beim Theater wird schon schwieriger, wenn ich es im Original hören muss. Also der Film ist, und zudem gehe ich gerne ins Kino. Also das, ich gehe regelmäßig ins Kino und suche mir eben nach verschiedenen Kriterien die Filme aus. Und ich muss sagen, das ist, Separation ist etwas vom Besten, was ich im Kino seit langem gesehen habe. Das ist Kino.
Erzählen da weiß man Sie wieder, warum es ins Kino geht.
Ja, es geht um eine Trennungsgeschichte, wie der Titel ja sagt. Ein Ehepaar, wo sie, die Frau, möchte auswandern, mit der Tochter ins Ausland gehen. Der Mann will nicht mit. Vordergründig, weil sein Vater dement ist und er ihn nicht allein lassen will. Aber es gibt wahrscheinlich noch viele andere Gründe, die nicht ausgesprochen werden. Und die beiden treffen sich dann vor dem Familienrichter und es bleibt der Frau nichts anderes übrig, als die Trennung zu beantragen und mit der Tochter allein auszureisen. Das ist quasi der Rahmen. Und auf einer zweiten Ebene gibt es ein zweites Paar, weil die Frau zieht dann aus zu ihren Eltern und der Mann ist gezwungen, eine Pflegerin einzustellen für diesen schwer dementen Vater. Und das ist eine Frau aus dem einfachen Volk, sehr religiös, und da gibt es viele Konflikte. Ich denke aber, diese Geschichte kann man erzählen und die klingt relativ banal und dann sagt man ja und jetzt. Und dann fängt es eigentlich erst an. Diese Szene vor dem Richter, wo ein Richter, ein Familienrichter, gezwungen ist, sich verschiedene Standpunkte anzuhören und sich ein Urteil zu bilden. Das ist gleichzeitig die Position auch von uns Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir sehen eine Szene, wir sind Zuschauer und wir machen uns ein Bild und auch ein Urteil. Und im Verlauf dieses Filmes merken wir, wie schwierig das ist und dass das eigentlich nicht geht, weil unsere Wahrnehmung ist fragmentarisch. Der Film ist unheimlich komplex und es gibt immer wieder Szenen, die einem vielleicht, ja, man sieht sie, aber man nimmt sie nicht wirklich wahr und sie werden dann 20 Minuten später, aber ganz wichtig. Und ich habe bei diesem Film immer das Gefühl gehabt, ich würde ihn gerne anhalten, würde noch mal gerne zurückspulen und mir das noch mal anschauen. Es geht aber nicht im Kino, man sollte ihn sich mehr als einmal anschauen. Es ist eigentlich ein Film über die Unzuverlässigkeit und Komplexität von Wahrnehmung, auch von Wahrheit. Jede Figur in diesem Film hat seine eigene Wahrnehmung und Wahrheit. Es kommen auch zwei Kinder vor. Jedes der Ehepaare hat ein Kind, ein kleineres in einem Fall, ein größeres im anderen. Und oft habe ich auch das Gefühl gehabt, ich sehe die Szenen durch die Augen dieser zuschauenden Kinder. Und das ist natürlich Das kann nur Film, so etwas. Das kann wirklich nur Kino. Zudem sagt der Film auf eine sehr differenzierte und sehr subtile Weise sehr viel aus über die iranische Gesellschaft. Aber nicht einfach platt, jetzt im politischen Sinn, diese schrecklichen Khomeini und so weiter und Fundamentalisten, sondern was es heißt, in diesem Spannungsgeflecht zu leben. Ganz am Anfang wird die Frau gefragt, ja, warum wollen Sie denn ins Ausland und weg aus dem Iran? Und dann sagt sie, ich will meiner Tochter das alles hier ersparen. Und der Richter fragt, was meinen Sie mit das alles? Und darauf gibt es keine Antwort. Das alles kann alles sein. Die Politik, der religiöse Zwang, die Moral, die Ehe, die Familie. Sie will da einfach raus. Und wie subtil das gemacht ist, sicher auch wegen der Zensur, nehme ich mal an, das ist schon bewundernswert.
Wir müssen es mit dieser Offenheit, mit Ihren begeisternden Worten stehen lassen. Ein Highlight Ihres Kulturmonats Oktober, ein Kulturtipp auf jeden Fall. Clara Obermüller, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.